Hallo und Servus und herzlich willkommen zu der starken Stimme, dem Podcast vom Bundesverband Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Mario Schlichting und bevor wir ins heutige Thema gehen, würde ich gerne einmal Werbung in eigener Sache machen, beziehungsweise auch mal Werbung für die Selbsthilfe in Deutschland machen. Ich denke, ich habe es schon in einer Folge mal erwähnt, aber für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, hauptberuflich bin ich tätig bei der BAG Selbsthilfe, also der Bundesarbeitsgemeinschaft für Selbsthilfe in Düsseldorf. Und wir haben uns dazu entschlossen, gemeinsam mit dem Bundesverband Selbsthilfe Österreich ein bisschen in Kooperation zu treten und vor allen Dingen uns eben Social Media mäßig gegenseitig ein bisschen zu pushen, gegenseitig eben auch auf die Dinge, die wir machen, aufmerksam machen. Denn auch wenn es natürlich über eine Landesgrenze bzw. eine Staatengrenze ist, Selbsthilfe ist natürlich ein internationales Thema und wir haben, denke ich, auch sehr viele Themen, die für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, interessant sind und genauso eben auch andersrum wollen wir eben auch in Deutschland mehr darauf aufmerksam machen, was die Selbsthilfe in Österreich angeht. Denn im Allgemeinen ist es einfach so, denke ich, dass wir alle immer davon profitieren, miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen, damit einfach die Selbsthilfe generell im, ich sag mal, deutschsprachigen Raum in Mitteleuropa, wie auch immer, sich noch weiterentwickeln kann und dass wir da eben, wie gesagt, voneinander profitieren. Und deswegen würde ich gerne einmal darauf aufmerksam machen, wenn ihr Interesse habt an Filmen und Videos zum Thema Selbsthilfe, da haben wir zwei YouTube-Kanäle, einmal den YouTube-Kanal BAG Selbsthilfe, also ganz einfach, wie der Verband auch heißt, und ein YouTube-Kanal, an dem ich bis vor 2 Jahren vor allen Dingen viel mitgearbeitet habe, dem Kanal Jugend und Behinderung. Da haben wir 20 Videos hochgeladen. Da geht es vor allen Dingen so um das Thema, wie Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt fündig werden, beziehungsweise wie es für sie ist, eben, ja, sage ich mal, oder wie die ersten Schritte im Arbeitsleben waren. Vielleicht ist da auch für euch was Spannendes dabei. Ansonsten gibt es immer viele Inhalte bei uns auf der Instagram- und der Facebook-Seite, die eben beide BAG Selbsthilfe heißen, also genau wie der Verband. Und ja, ich wollte da nur mal drauf aufmerksam machen, falls ihr da Interesse habt, vielleicht auch, falls ihr Inspiration braucht, wenn ihr selber was machen wollt, kann ich nur empfehlen, meine Kolleginnen, die geben da seit ein paar Jahren richtig Gas und haben da echt was Tolles auf die Beine gestellt. Ja, genau, so viel dazu. Und jetzt übergebe ich an die Waltraud, die euch dann unseren heutigen Gast vorstellt. Hi Waltraud, schön, dass du da bist.
Hi Marius und Servus von mir. Ja, ich werde den Gast noch nicht vorstellen, das wird er gleich selber machen. Ich sage nur jetzt, dass er gerade ein Buch auf den Markt gebracht hat, das ich wirklich in Windeseile verschlungen habe. Gut, das ist jetzt auch nicht brockhausdick, aber trotzdem sehr, sehr informativ und sehr spannend geschrieben und sehr ehrlich geschrieben. Und ich darf euch nur einen Satz daraus jetzt mal zitieren, bevor er sich selber vorstellt und von sich erzählt. Er ist auf jeden Fall ein charmanter junger Mann. Und ich hatte schon das Vergnügen, mit ihm zu plaudern. Und ein Satz aus seinem Buch lautet: Sei gerne du. Das ist ein bisschen, ja, am Anfang vielleicht mysteriös, könnte man machen. Aber vielleicht erzählt er uns noch was dazu und ihr werdet die Auflösung gleich hören und ich übergebe. Bitte.
Dankeschön, Waltraud. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Mein Name ist Sam. Ich bin ein transidenter Mann und was das ist und was da über Spannendes zu erzählen gibt, das werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Minuten ein bisschen genauer beleuchten. Der Satz, sei gerne du, steht einfach im Zusammenhang damit, dass ich ein Berater bin, ein Coach in einem Verein in Österreich, dem Transgender Team Austria. Und wir unterstützen und supporten einfach transidente und intergeschlechtliche Personen auf ihrem Weg zu sich selber. Und da ist die Verbindung auch zu dem Buch gegeben. Es geht einfach darum, dass man sich nicht verstecken soll oder muss, wenn man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und allen Klienten oder Personen, die ich betreue, gebe ich das mit, dass sie das nicht als Hürde oder als Hindernis sehen sollen, was ihnen das Leben da mitgibt, sondern dass man einfach sagt, sehr gerne du und gehe gerne den Weg zu dir selber. Und darum habe ich das auch in dem Buch einfach rausgegriffen, weil das für mich immer ein sehr starker Motivator und Motor war. Und man redet sich natürlich leicht, wenn man nicht mehr 20 ist, sondern etwas älter. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe im Leben, habe ich versucht, da zu verarbeiten, aber auch anderen mitzugeben. Und es verbindet sich einfach wunderbar mit der Selbsthilfe, die wir machen im Verein, mit den Peer Groups, mit den Gesprächen in Augenhöhe, dass man den Leuten einfach den Support gibt. Und da hast du dir eigentlich ein sehr, sehr gutes Zitat aus dem Buch herausgesucht, um da jetzt in die Diskussion zu starten oder in den Podcast zu starten. Und ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, wir freuen uns auch. Also ich freue mich besonders, dass du da bist und dass du Zeit für uns hast. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen an die Anfänge deines Weges? Also du hast ja geschrieben, du hast erst mit 35
den Weg begonnen,
zu gehen.
Also Wissen tut man es ja schon immer sehr viel früher. Auch bei mir war das so, dass ich im Kindergarten schon gemerkt habe, hoppala, da ist irgendetwas anders. Aber das war in den 70er Jahren, 80er Jahren, da weiß man natürlich noch gar nichts über dieses Thema Transgender oder Transidentität oder Transsexualität, wie es auch oft heißt. Und man denkt halt einfach, okay, ich möchte so sein wie mein bester Freund. Mhm. Aber das wird halt sehr oft dann natürlich als Phase abgetan oder als Entwicklungsstadium, was ja auch okay ist. Und in der Pubertät bricht dann irgendwie die ganze Welt zusammen und man denkt sich, okay, ich mag so nicht und ich kann so nicht. Und da setzt aber auch diese Individualität ein. Also ich bewundere die jungen Menschen, die jetzt mit 10 oder 12 zu uns kommen und sagen, hallo, ich fühle mich nicht in meinem Geburtsgeschlecht wohl. Ich möchte gerne den Weg zu mir selber gehen. Und ich habe den Mut damals nicht gehabt, obwohl ich ein sehr liebevolles und sehr verständnisvolles Elternhaus hatte, die wirklich offen für alles waren. Sogar meine Großeltern waren für das Thema offen. Und aber der Mut, diesen Weg zu gehen, den braucht man selber. Und ich bin vielleicht schon ein sehr mutiger Mensch, aber ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Und ich habe immer versucht, etwas zu finden, was mich in meinen Gefühlen bestätigt und mir auch zeigt, okay, der Weg, den du gehst, ist der richtige. Und ich musste dann erfahren, das findet sich dann auch im Buch wieder, es gibt diese Sicherheit nicht. Das Einzige, was es gibt, ist die Liebe zu sich selbst. Und Selbsthilfe ist für mich auch Selbstliebe. Und wie ich dann erkannt habe, der Wunsch, der zu sein, der ich bin, reicht aus, um eigentlich diesen Weg zu gehen. Und mit der Unterstützung von außen, eben mit Vereinen, mit Selbsthilfegruppen, mit der Familie, mit Freunden, hat mir dann eigentlich den Mut gegeben. Es hat aber trotzdem noch sehr lange gedauert, eben mit 35, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich stehe im Leben, was möchte ich ändern, was muss ich ändern? Und bin halt Schritt für Schritt drauf gekommen, es reicht nicht aus, Kleinigkeiten zu verändern, sondern es muss schon das Leben sein, was ich mir immer erträumt habe. Und diese Träume sind halt in der Pubertät entstanden. In der Schulzeit habe ich es mich noch nicht getraut. Es gab noch keine sozialen Kanäle. Ich bin wirklich in die Bücher reingegangen mit 15, 16 und habe versucht, Bücher zu finden über das Thema Transgender oder Transidentität. Und wie ich dann gelesen habe, was man da alles machen muss, habe ich gesagt, oh, Gottes Willen, das mache ich niemals. Ich fühle mich einfach davor. Ja, riesen Respekt gehabt vor der ganzen Geschichte.
Und damals gab es wahrscheinlich auch noch bis wirklich Kompetentes, oder? Oder schon?
Es gab schon hochtrabende fachmedizinische Bücher oder sowas, aber das ist alles nicht das, was man eigentlich lesen möchte oder hören möchte. Und es waren auch diese ganzen Wege und die Hürden, die damals waren, die gibt's Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Also ich beschäftige mich ja seit 10, 12 Jahren, wo ich selber auch in der Veränderung bin, durch die Vereinsarbeit sehr intensiv damit. Und es gibt Gott sei Dank seit ein paar Jahren neue Behandlungsempfehlungen in Österreich. Es gibt eine neue Vorgehensweise, die den Weg einfach für die Menschen viel zugänglicher und leichter macht. Und nicht mehr diese furchtbaren, menschenverachtenden Untersuchungen, möchte ich schon mal sagen, dass man da wirklich zu Operationen früher gezwungen wurde, nur damit man als der Mann oder die Frau leben kann, als man sich fühlt oder als der man sich fühlt. Und ein wichtiger Prozess, finde ich auch immer in Gesprächen mit anderen, ist, du darfst alles, du kannst alles, aber du musst nicht. Und das ist, glaube ich, ein etwas, was ich auch Freunden und Kollegen mitgegeben habe, die diesen Weg auch gemacht haben, dass sie einfach wissen, sie können, aber sie müssen nicht und sie können jederzeit ihre Meinung ändern, sie können die Richtung ändern, den Blickwinkel ändern. Und ich habe versucht, in dem Buch einfach durch meine Geschichte, das sind immer halt sehr persönliche Einblicke, das muss nicht für jeden gelten, kann auch nicht für jeden gelten, dass man sagt, okay, du hast das Recht, als Mensch einfach der oder die zu sein, der du bist innerlich. Und wenn man es äußerlich noch nicht sieht, dann werden wir alles daran setzen, dass es dazu kommen kann. Man muss aber natürlich auch Familie, Angehörige, Partner, alle Personen mitnehmen, die mit dem Thema nicht in Berührung waren. Ich habe jetzt gerade wieder jemanden, der sehr drunter leidet, weil die Eltern natürlich, die Eltern haben Angst, ganz klar. Man muss behutsam damit umgehen. Ich sage immer, es gibt so viele Selbsthilfegruppen und Themen zu Krebs, zu Diabetes, egal zu etwas. Und auch da muss man die Leute einfach dazu hinführen. Und unser Thema ist genau dasselbe. Ich kann nicht von jemandem verlangen, dass er das sofort annimmt und versteht. Mhm. Ich muss einfach mein ganzes Lebensumfeld mitnehmen zu dem Thema.
Darf ich nur dazwischen fragen, berätst du auch gleichzeitig die Angehörigen oder habt ihr eine Extragruppe für Angehörige? Weil oft ist es ja eine Extragruppe.
Ja, haben wir auch. Also wir haben es auch bewusst getrennt, weil Eltern und Angehörige und Partner einfach einen ganz anderen Ebenenaustausch brauchen. Mhm. Und wir haben auch Mütter und Angehörige in der Gruppe, die im selben Level dann natürlich beraten können. Aber ich mache das auch. Es kommt immer ganz darauf an, was die Familie oder der Partner möchte, wenn sie es gemeinsam mit den Kindern oder mit den Betroffenen, ich mag das Wort nicht, also mit den transidenten Personen, wenn sie das möchten, dann machen wir es gemeinsam. Aber wir haben auch ganz bewusst zwei Gruppen, die Transgender-Gruppe und die Angehörigen-Gruppe, damit man da eine Unterscheidung hat. Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass das sinnvoller ist. Also ich hatte auch mal eine Gruppe von Angehörigen von Strafgefangenen und da war das sinnvoll, dass man das mit Angehörigen extra bespricht alles.
Ja, weil beide Seiten natürlich, sowohl die Angehörigen möchten über etwas reden, was vielleicht das Kind oder der Partner nicht hören soll, weil es ja auch eine Art Belastung ist oder eine Angst und umgekehrt aber auch. Also auch diejenigen, die transident sind, die wollen nicht immer, dass das alles gleich an die Eltern oder an den anderen gelangt, sondern möchten mit jemandem sprechen, der das auch durchlebt hat und der vielleicht da ein bisschen unterstützend helfen kann.
Du hast auch geschrieben in deinem Lebensbericht, dass du schon als Kind diese Gefühle hattest, dass du im falschen Körper. Geschlecht, falschen Geschlecht. Körper bist oder falschen Geschlecht bist. Und kannst du uns da ein bisschen mit reinholen, wie wir uns das, also für jemanden, der gar nichts damit zu tun hatte bis jetzt, vielleicht so ein bisschen die Gefühlsebene, wie kann man sich das vorstellen, wie Liebeskummer, wie pubertäre Anwandlungen oder wie dürfen wir uns das vielleicht ein bisschen, also ich glaube, man kommt nicht dran, aber so ein bisschen vorstellen?
Ja, also das, ich glaube, ich muss man schon machen, weil man kann das nicht kennen, wenn man es nicht hört mal von jemand anderen. Also ich kann mich noch gut an meine Volksschulzeit erinnern, zwischen 6 und 10, wo ich schwerst verliebt war in eine Mitschülerin und aber nie wollte, dass ich quasi als Mädchen verliebt bin. Nur in der Zeit ging es noch super, dass man ins Schwimmbad geht. Und dann zieht man eine Badehose an und dann sagt jeder, das ist ein junger Bursch. Oder da war ich immer total glücklich. Also wenn mich Leute wirklich für einen Jungen gehalten haben, das war für mich immer das Allergrößte. Kurze Haare getragen und noch keine körperlichen Merkmale hatte. Und auch bei den besten Freundinnen immer als Bursch durchgegangen bin. In der Pubertät, also so mit 12, 13, hat dann wirklich diese schlimme Zeit begonnen. Für mich, ich habe mich natürlich körperlich konträr zu dem entwickelt, wie ich mich empfunden habe innerlich. Also wenn man dann nicht mehr plötzlich mit Badehose rumlaufen kann, wenn man dann sowas wie eine Monatsblutung bekommt, wenn man die Brust fängt an zu wachsen und dann kommen Leute auf einen zu, die sagen, du bist aber ein hübsches Mädchen und das ist jedes Mal ein Stich ins Herz. Also das war für mich so extrem furchtbar. Und dann muss man auch noch vielleicht, wenn die Eltern dann sagen, ja, du musst zum Frauenarzt gehen oder du musst wegen Verhütung oder was weiß ich was alles. Und man denkt sich die ganze Zeit, ich kann das nicht, das bin nicht ich. Und man zieht sich 15 Sachen an, damit keiner sieht, was da drunter steckt. Man geht nicht mehr schwimmen, weil man sich nicht ausziehen kann. Alle rundherum verlieben sich. Man selber kann keine Beziehung führen, weil die Frau, in die man verliebt ist, die sieht einen natürlich nicht als Mann, weil das hat man dann nicht auf der Stirn stehen. Der Mut reicht aber nicht aus, sich hinzustellen und rauszuschreien, liebe Leute, ich wusste damals nicht einmal, wie das heißt oder dass es das überhaupt gibt. Ich dachte immer, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der jetzt den falschen Körper hat oder wie man das halt nennen möchte. Und es hat bei mir dann wirklich mit 20, steht auch drinnen, in einer Art Nervenzusammenbruch gegipfelt, weil man diesen Körper so ablehnt. Ich konnte mich nicht mehr anschauen, ich konnte mich nicht anfassen. Ich wollte das einfach weghaben. Und um das irgendwie zu vergleichen, manche Leute können ihre Nase nicht leiden oder manche Leute können bestimmte Körperteile nicht leiden und suchen dann auch Hilfe bei einem plastischen Chirurgen vielleicht oder so. Und bei mir ist es halt noch ein Stückchen weitergegangen. Ich habe genau gewusst, solange ich keine Hormone zu mir nehme, wird das äußerlich nie jemand merken. Da kann man 100-mal an einen herumschneiden, es wird nicht funktionieren. Mhm. Und es ist aber auch so, dass man ohne Diagnose, dass man eben transsexuell oder transident ist, kann man die Operationen ja auch gar nicht machen lassen. Es wird auch niemand dir Hormone geben, legal, wenn du nicht wirklich diesen therapeutischen und psychologischen Weg gehst, den man gehen soll. Und das ist auch ein guter Weg. Es sollte niemand diese riesige psychische und auch körperliche Veränderung ohne Begleitung machen.
Und wahrscheinlich auch viele mit suizidalen Gedanken, oder? In der Zeit.
Das ist ganz extrem, ja. Also es ist wirklich ein manche haben ganz, ganz starke Depressionen. Also ich hatte auch sehr viele Depressionen. Ich hatte eben diese großen Angstgefühle gegenüber meinem Körper, auch um krank zu werden. Meine Großmutter hatte leider Brustkrebs und das war natürlich im Hinterkopf. Ich bin gar keine Frau und was ist, wenn ich das auch bekomme? Andere, die ich betreue, die haben halt dann, die fangen an, sich zu schneiden oder Drogen zu nehmen. Alkohol ist ein großes Thema. Und darum bin ich sehr froh, wenn Leute sehr jung, in sehr jungen Jahren schon zu uns kommen und anfangen zu sagen, bitte Hilfe. Ich habe auch sogar meine Familie dabei, die mich unterstützt. Oder umgekehrt, die Familien kommen zu uns, weil ich genau weiß, wir können den Menschen vor so viel bewahren, wenn da rechtzeitig Hilfe da ist, weil dann ist er nicht alleine. Dann fängt dieser Teufelskreis vielleicht gar nicht an mit dem, ich muss mich absentieren, ich muss weggehen, ich muss, wie du gesagt hast, Suizidgedanken sind immer noch ein großes Thema. Wir leben Gott sei Dank in Österreich, wo man viel Hilfe und gute Hilfe bekommen kann, wo es auch gute Operationen gibt, wo es gute Therapeuten gibt. Wir leben, die Mentalität der Österreicher ist immer sehr viel zu jammern. Das ist schon richtig, man kann auch alles schlecht reden, aber mittlerweile muss ich echt sagen, wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier leben und dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Und ich wusste nicht, dass es zu meiner Zeit, wie ich jung war, das auch schon gegeben hat. Aber es ist natürlich immer jetzt momentan besser, weil man sieht an allen Ecken und Enden, dass es Organisationen gibt, dass es Hilfe gibt. Und das Positive ist, auch früher musste man überall hinlaufen. Man musste zu Gruppen gehen und man hat sich nicht hingetraut. Wo reingehen, eine Tür aufzumachen, sich hinzusetzen und den Mund aufzumachen. Jetzt kann man das über online, man kann es virtuell machen, man kann es über E-Mail machen, man kann es über WhatsApp machen. Also diese Hürde ist viel kleiner geworden und dadurch ist der Zuspruch momentan halt enorm. Also wir werden fast überrannt mit täglichen Anfragen und Hilfe. Und in unserer ehrenamtlichen Arbeit ist das schon sehr zeitfüllend. Und aber es ist auch etwas, was ich mit großer Liebe und großem Herzblut mache, weil wenn man das nicht gerne macht, weil es einem so viel bedeutet selber, dann würde man das gar nicht machen, glaube ich.
Gut, ich glaube auch, dass natürlich durch die Öffentlichkeitsarbeit, durch Buch, durch Social Media und online und so weiter, ist ja die Aufklärung insgesamt viel besser geworden. Also nicht nur in Österreich, auch in Deutschland oder in Deutschland. Ja. Überall in Europa kann man das überall verfolgen. Und die Angst vor gewissen also bei dir kann man ja nicht sagen Krankheit, wie nennt ihr das selber? Aber nicht Krankheit, oder? Also ich hätte das jetzt nicht so bezeichnet.
Offiziell ist es das, aber natürlich wollen wir das nicht hören. Ja, laut WHO, es ist einfach im ICD, im internationalen Kodex ist es als Krankheit eingestuft, weil sonst würde man auch keine Behandlungen bezahlt bekommen und überhaupt von der Krankenkasse. Es war bis letztes Jahr, war es unter den psychischen Krankheiten geführt, was natürlich besonders schlimm ist, weil wir sind nicht psychisch krank. Es ist rein, der Körper passt halt nicht zum Identitätsgeschlecht oder zum Wunsch oder Seelengeschlecht. Man kann das nennen, wie man es möchte. So gesehen ist es eher eine körperliche Behinderung, weil wenn ich als Mann einen weiblichen Körper habe, ist das natürlich für mich eine Behinderung für mich selber. Aber wir selber bezeichnen das überhaupt nicht als Krankheit, sondern wir sind einfach, wie wir sind. Und wir wollen einfach als die Menschen leben und angesprochen werden und angesehen werden. Die Übersetzung ist ja auch eigentlich, wir wollen die Akzeptanz im Wunschgeschlecht oder im Identitätsgeschlecht nach außen. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, weil viele Leute, wenn die dann gesagt haben, ja, aber es ist eingestuft als psychische Krankheit, dann bist du sofort abgehakt. Und ist natürlich ein tolles Argument für Menschen, die damit nichts anfangen können oder die Angst haben oder die dagegen sind. Ich habe vor 10, 12 Jahren meinen Blog eben gemacht, auf meinem Weg eigentlich für mich und gleichzeitig aber auch, so wie du vorher gesagt hast, um Aufklärung zu machen, um Menschen mitzunehmen, die können nachlesen, und habe halt in den letzten Jahren wirklich die Erfahrung gemacht, ein einfaches, das klingt jetzt negativ, möchte ich nicht so sagen, ein Dankeschön von jemandem, der nachher sagt, das hat mir geholfen, jetzt so zu leben, wie ich bin, ist das schönste Geschenk und das ist das Größte, was man machen kann. Einfach damit, dass man sagt, wie man selber ist. Und man kriegt natürlich auf der anderen Seite genauso viel Hass und am Anfang Morddrohungen oder was auch immer. Aber das funktioniert halt über diese Anonymität des Internets natürlich wunderbar. Also Menschen, die mit einem persönlich zu tun haben, die würden das niemals einem ins Gesicht sagen. Es ist halt immer aus der Ferne zu sagen, du bist abnormal oder was auch immer. Ich bin gern anders normal, so wie das Buch auch heißt, weil ich finde, jeder Mensch ist was Besonderes.
Und, da hast du auf jeden Fall recht, ja.
Es gibt also Schöneres, ich hoffe, jeder soll zu sich gehen und zu sich finden und sein Glück finden im Leben. Und ja, das ist für mich das Allerwichtigste, ja.
Jetzt, was mich noch interessiert, du hast auch geschrieben, du bist ja nicht fertig mit der Transition. Ist das so?
Also ich finde, man ist nie fertig.
Oder ist man? Ja, gut.
Es gibt für jeden ist das Ende anders ein fertig, individuelles ne? Ende. Genau. Ja, jeder ist dann angekommen bei sich. Ich für mich bin bei mir jetzt angekommen.
Okay.
Schon ein paar Jahren, egal ob ich jetzt alle Operationen habe oder nicht, ob ich die jemals möchte oder nicht. Das sind auch immer so interessante Fragen, wenn transidente Menschen auf mich zukommen und sagen, bist du schon fertig? Sage ich. Ich für meine Lebensentwicklung und meine Persönlichkeitsentwicklung würde das nicht behaupten. Ich glaube nicht, dass man irgendwann einmal fertig ist im Leben. Ich darf immer noch lernen und Erfahrungen machen, die ich nicht missen möchte. Aber es gibt natürlich Schritte in diesem Angleichungsprozess, wo jemand dann sagt, okay, die Hormone alleine reichen mir nicht. Ich möchte Operationen machen und da möchte ich bis zum Schluss gehen. Also nicht nur eine Brust entfernen lassen, zum Beispiel von Frau zu Mann wie bei mir, sondern ich möchte auch noch einen Penisaufbau machen. Manche sagen, nein, auf keinen Fall, ich habe Angst davor, ich möchte nicht so weit gehen. Und für mich ist dieser Mensch auch für sich so viel fertig, wie er halt sein möchte. Oder so viel Mann, habe ich auch reingeschrieben. Jeder ist für sich so viel Mann oder Frau, wie es für ihn notwendig ist. Ja.
Ich habe mir natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs ein bisschen so im, was man ja eigentlich nicht machen sollte, auch selbst wenn man professionell arbeitet, so ein bisschen im Google herumgetrieben. Aber man macht's ja doch. Und da kommen ja auch schreckliche Aussagen zutage teilweise. Aber im Laufe dessen habe ich festgestellt, dass es doch viele transidente Menschen gibt, die sich nicht geschlechtsangleichend operieren lassen. Aus Angst oder warum? Kannst du uns das ein bisschen?
Es sind ganz unterschiedliche Gründe. Also es ist sehr schwierig, jetzt so allgemein für alle zu sprechen. Das ist wirklich, Manche sind in einer Lebensphase, wo sie sich das beziehungstechnisch nicht vorstellen können. Bei manchen ist es beruflich nicht. Andere sagen wieder, nein, ich habe zu große Angst, dass ich habe nur den einen Körper. Darum sprechen wir ja auch nicht von Geschlechtsumwandlung, so wie es in den Medien immer, sondern von Angleichung, weil ich kann ihn ja nicht austauschen wie ein Kleidungsstück oder so, sondern ich kann nur versuchen, mein Inneres das nach außen hin so anzugleichen, dass man sieht. Manche sagen, nein, es ist ein Riesenrisiko, was auch stimmt, gewisse Operationen zu machen. Es sind ja mehrere. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Es könnte ein Sensibilitätsverlust bei den Nerven sein. Orgasmusfähigkeit könnte leiden. Was auch immer. Also diese Überlegungen, die man vorher anstellen soll, die ich auch jedem mit auf den Weg gebe und sage, es ist nicht nur eine körperliche Veränderung, es ist vor allem hier oben im Kopf und im Herzen. Du musst das einfach tragen können. Du musst das auch dann für dich nehmen können und diese Entscheidung auf keinen Fall bereuen. Das weiß man natürlich vorher nie, aber um das kurz abzuschwenken, eine gute Freundin, Arbeitskollegin hat früher mal zu mir gesagt, wie ich sozusagen ein bisschen gestolpert bin und ich habe sehr viel gezweifelt auf meinem Weg, eben auch immer wegen der Angst. Sie hat zu mir einen Satz gesagt, der auch drinnen steht, ist, es gibt keine falschen Entscheidungen, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Und das hat mir eigentlich die Angst genommen, weil ich gesagt habe, na gut, wenn die Entscheidung für mich im Nachhinein falsch war, dann werde ich einfach alles daran setzen, dass ich es vielleicht wieder verändere. Ich muss dazu sagen, ich habe nie einen Schritt meines Lebens bereut. Also es hat mich immer genau in diese Richtung bewegt, wo ich immer hin wollte. Und ich respektiere das voll und ganz, wenn jemand sagt, nein, ich mag meine inneren Geschlechtsorgane nicht weghaben, weil es gibt immer noch genug Männer, die mit Gebärmutter leben, weil sie sagen, das ist mir ein zu großer Eingriff. Ich respektiere das, jeder soll das entscheiden für sich. Und derjenige ist dann auch fertig, indem er sagt, ich nehme Hormone, ich bin glücklich, ich darf so leben. Und das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Es gibt eine Riesenveränderung in Österreich. Früher musste man operiert sein, um das andere Geschlecht anzunehmen. Das ist nicht mehr der Fall. Also man kann mit einer Diagnose kann man mittlerweile seinen Personenstand und seinen Namen ändern. Man muss nicht mal Hormone nehmen. Also das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Und das finde ich großartig. Also da leben wir wirklich in einem großartigen Land, dass wir das dürfen und können. Ja, ja, aber man sieht auch Menschenrechtsverletzung in meinen Augen und das war es dann auch und darum haben sie es geändert, weil ich kann nicht jemandem sagen, ja, du kannst als Mann oder als Frau leben, sobald du unfruchtbar bist. Also ich muss jemandem wirklich was wegschneiden, dass er dann keine Kinder mehr zeugen oder kriegen kann. Also ich meine, wo sind wir denn? Ja? Also das ist ganz, ganz furchtbar in meinen Augen und das gibt es nicht mehr und das finde ich toll und jeder fragt mich dann auch immer, wie weit bist du gegangen oder was hast du machen lassen und ich habe mir auch für viele Schritte Zeit gelassen und hat auch immer mit der Lebensphase zu tun. Es kommt auch immer darauf an, lebt man eben in einer Partnerschaft, beruflich, was auch immer. Und auch wenn es sehr beschwerliche Jahre waren und viele Operationen, ich möchte keinen Tag missen davon. Und man wächst daran und man sieht auch wirklich, wer zu einem steht und wer die Familie, die Freunde, die hinter einem stehen. Und das ist halt schön, dass ich so positive Erfahrungen machen durfte. Mhm. Viele Leute sind ganz alleine. Das ist natürlich dann was anderes. Ja,
ja, ja. Hat man in der Zeit, wenn man anfängt, die Hormone zu nehmen, also du hast Testosteron genommen oder ja, viele...
Nehme ich immer noch, ja.
Nimmst du immer noch, ja, Testosteron. Hat man da auch noch einen Alltag, also mit Arbeit?
Ja, also bei mir war das ist ganz normal weitergelaufen. Ganz normal. Okay. Also um bei meinem Beispiel zu bleiben, ich kriege eine Spritze alle 3 Monate beim Arzt. Das lässt sich natürlich gut vereinbaren, was das Medizinische jetzt betrifft. Was es mit einem natürlich macht, ist schon sehr erstaunlich. Also ich bin natürlich in die Pubertät gekommen, das erste Mal in die richtige Pubertät für mich. Aber es ist natürlich so, dass man immer noch die weiblichen Hormone in der normalen Dosis, wie es eine biologische Frau in sich hat, natürlich im Körper hat. Und wenn man jetzt 2 Sexualhormone gegeneinander spielen lässt, da geht's natürlich wie in einer Achterbahnfahrt und himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Also das hat schon Auswirkungen auf den seelischen Zustand in diesem Moment. Es ist ein wahnsinnig tolles, befreiendes Glücksgefühl. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich seit davor jemals so glücklich war, als wie nach der ersten Spritze. Weil man weiß, man ist richtig, man ist angekommen, es ist der richtige Weg und man strahlt das anscheinend auch aus. Ich glaube, ich habe es erwähnt, um nochmal das Buch zu erwähnen. Ich habe früher immer das Problem gehabt, sobald man in ein Geschäft geht oder irgendwo hinkommt und den Mund aufmacht, erkennt einen jeder als Frau, weil die Stimme natürlich hoch ist. Also ich habe es immer genannt, man ist verraten. Also man kann noch so ernst schauen und so böse und so tun, als wäre man ein Mann. In dem Moment, wo man den Mund aufmacht, hat man einfach verloren. Und ich bin nach der Spritze rausgegangen von der Ärztin und es geht nicht so schnell. Innerhalb von 2 Stunden schaut man nicht anders aus und auch nicht innerhalb von 2 Wochen und von 2 Monaten. Aber mir ist seitdem nie wieder passiert, dass mich in der Öffentlichkeit jemand das als Frau angesprochen hat. Das muss mit der Ausstrahlung und mit dieser inneren Angekommenheit und Ruhe zu tun haben. Mhm. Und es ist halt, ich war damals halt schon älter und mit 35 im Berufsleben, meine Arbeitskollegen, alle haben es gewusst, die Kunden haben es gewusst, also ich habe alle informiert. So gesehen war es für mich ein leichter Weg, um das auch sagen zu dürfen, aber was es innerlich mit mir gemacht hat und auch beziehungstechnisch, es war wirklich ein Auf und Ab, bis ich dann meine Operation hatte, wo die inneren Geschlechtsorgane entfernt werden, die natürlich die Keimzellen und die Hauptentstehungsort der Hormone halt ist, der weiblichen, da hat dann das Testosteron halt angefangen wirklich zu greifen und da bin ich dann ruhiger geworden und da hat sich dann auch die meiste Veränderung auch körperlich eingestellt, ja. Aber es war eine tolle Pubertät, ja.
Ja, du hattest einen 2. Geburtstag sozusagen, ne? Wann ist ein Mann dann, ne?
Habe ich auch verewigt auf meinem Körper mit Tattoos. Also das ist für mich einschneidend gewesen, dass ich an dem Tag meine Spritze bekommen habe. Ich habe mehrere Tattoos. Immer wenn es einschneidende Erlebnisse gegeben hat, wie Personenstandsänderung oder Operation oder sowas, das habe ich halt auf mir verewigt, weil es wirklich, mein Geburtsdatum ist mein Geburtstag, aber dieses dann richtig zu sein, das ist dann schon mal noch was Schönes, Spezielles, ja.
Also ich will mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das früher war, bevor es die Aufklärung überhaupt gab oder Gesundheit oder medizinische Aufklärung, was die Menschen damals, also vor, ich sage jetzt mal die Zahl, vielleicht 80, 90, 100 Jahre, stellen wir das schrecklich vor, wie viele Menschen sich da umgebracht haben aus Nichtaufklärung, Nichtwissen, was mit ihnen los ist.
Wir wissen es leider nicht. Wir haben da ja überhaupt keine, es ist ja auch jetzt so, dass wir nur die Zahlen kennen von denen, die medizinische oder psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Sie sind quasi erfasst, aber wie viele Menschen in Österreich oder auf der Welt es gibt, die so empfinden, traue ich mich gar nicht zu sagen. Und ich will auch nicht von Dunkelziffer reden, weil das ist immer so ein negativer Begriff. Ja. Mhm. Aber in dem Moment, wo man Hilfe sucht, wird man natürlich im System erfasst. Und dann wissen wir, okay, es sind ungefähr 500 oder 1000 oder 1500 Personen in Österreich. Und wie du gesagt hast, früher, also wenn wir uns die Antike anschauen oder wenn wir uns das Mittelalter anschauen, wie viele Lebensformen es da schon gegeben hat. Und es war oft, um das blöde Wort wieder zu benutzen, normaler, als es heutzutage oft ist. Weil ja, da gab es genauso die homosexuellen Männer. Es gab genauso Männer, die dann Frauen wurden oder sich operieren mit den Methoden, die es damals halt gab, operieren haben lassen. Und das hört man auch immer wieder heutzutage, dass man sagt, ja, das ist in Mode. Das macht momentan ein jeder. Und wie die Schwammerl schießen alle aus dem Boden und sind plötzlich transident und so weiter. Nein, es ist einfach nur eine andere Gesellschaft und wir haben andere Möglichkeiten über Medien oder über soziale Medien, was auch immer, mit dem Thema in Berührung zu kommen und zu wissen, wer bin ich und wo kann ich hingehen. Es ist, die Medien greifen das Thema ja auch sehr gern auf. Also es ist ein sehr reißerisches Thema. Es wird sehr gern benutzt. Und dann zu hören, von irgendwelchen großen Deutschen auch Prominenten zu sagen, ja, das ist Mode, das ist Trend und das darf man ja nicht ernst nehmen und die Ärzte sollen da nicht so drauf aufspringen. Es gab genauso viele Menschen früher, nur hat's halt keiner, das ist so, wie es Kriege früher gegeben hat und man hat drüber nichts gehört, weil es die Medien dazu nicht gegeben hat. So ist es bei uns
das
genauso.
Ist, das ist also, richtig. Also ich möchte kann das
schon
sagen.
Es ist natürlich schon so, dass sich mehr Leute trauen und dazu, dadurch werden es natürlich auch mehr.
Ja, das ist klar, ja. Also ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo Homosexualität noch unter Strafe gestellt wurde Und ich bin ja im Ballett groß geworden an der Wiener Staatsoper und hatte sehr viele Freunde, die homosexuell sind oder waren. Und dies, ja, dadurch, dass das noch unter Strafe gestellt war, ich glaube, Paragraph 75 oder so war das in Österreich, damals, die sich umgebracht haben aus Angst, aus Unwissenheit, aus Angst vor Strafe, damit nicht zurechtgekommen sich. Ja, also das war auch eine ganz schreckliche Zeit und ich habe sehr viele Freunde und Kollegen dadurch auch verloren. Und wobei ich das persönlich nie verstanden habe, warum man einen Menschen anders setzt als einen anderen, nur weil er eine andere sexuelle Orientierung hat oder anders aussieht oder ein anderes Leben führt oder so, wie du in einem anderen Körper. Er
tut mir nichts. Das ist ja, für mich immer so dieser
tut mir nichts, genau. Ja.
Bezeichnende Satz eben, um zum Anfang zurück, sei gerne du. Wenn man dann von außen hört, du bist abnormal oder die Eltern sagen, wie kannst du mir das antun? Ich tue genau niemandem etwas an. Ich tue nur mir etwas an, wenn ich nicht so leben darf, wie ich mich fühle. Mhm. Und ich bin nicht mehr oder weniger wert, egal welches Geschlecht ich habe. Also wir müssen aus diesem Geschlechter denken. Ja, ich setze mich bewusst in die männliche Rolle, weil ich mich so empfinde. Wenn jemand sagt, ich empfinde mich weder männlich noch weiblich, ist das genauso richtig, wie meins richtig ist. Aber diese Wertigkeiten müssen sich einfach irgendwann einmal auflösen. Und vor allem von außen, wie du gesagt hast, also ich kann doch nicht jemanden in den Tod treiben, nur weil dann liebt oder weil er sich anders fühlt. Ja, er tut mir ja nichts damit. Ja, es ist ja vollkommen egal.
Ja.
Furchtbar. Also ist viel Aufklärung immer noch notwendig. Ich habe vor Jahren einmal ein Zeitungsinterview auch gegeben und da ging es immer darum, Toleranz. Und ich habe gesagt, Toleranz ist mir zu wenig. Lehne ich mich jetzt vielleicht zu weit raus, aber ich fordere Akzeptanz, weil tolerieren ist ja auch negativ behaftet. Ich toleriere einfach etwas, was ich vielleicht als abnormal empfinde. Aber jemanden zu akzeptieren, einfach wie er ist, wie er riecht, wie er sich anfühlt, wie er ausschaut, das ist das Höchste, was wir jemanden schenken können. Ja, jemanden zu lieben und jemanden zu akzeptieren. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass ich den Leuten mitgebe, das Wichtigste ist einmal sich selbst anzunehmen und sich selbst zu lieben. Weil nur dann kannst du jemanden anderen lieben und nur dann kannst du auch in der Selbsthilfe zum Beispiel arbeiten und mit anderen Menschen arbeiten und ihnen, ich möchte ihnen das wirklich, das ist mein Herzensanliegen, mitgeben. Ihr seid alle ganz, ganz wichtig. Ihr für sich selber, das ist das Allerwichtigste im Leben, ja. Und wurscht, ob ihr einen Zusatzpronomen habt oder keines oder welchen Namen ihr tragt oder, es ist wirklich egal. Und die Menschen müssen endlich dorthin, dass wir alle gleich sind. Ja.
Da hast du vollkommen recht. Ich finde das auch ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Ja, schade, dass es schon vorbei ist, unsere Zeit. Obwohl ich jetzt, glaube ich, noch den ganzen Abend und der Marius schaut auch so, als wenn er noch weiter plaudern könnte, gell? Sehr spannendes Thema und dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Und ich zitiere jetzt nochmal aus deinem Buch, alles wird gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Wir werden uns vielleicht wiedersehen oder vielleicht in einer anderen Form wieder sprechen und wieder einmal hören.
Gerne.
Und ich erwähne jetzt noch einmal das Buch Anders Normal.
Ja.
Und eure Seite transgender-team.at.
Genau.
Da kann man auch drauf gehen, das ist auch informativ. Ihr habt auch einen YouTube-Link. Den habe ich mir auch angeschaut. Der ist auch also sehr informativ und höchst kompetent und seriös gemacht. Und dafür wünsche ich also dir persönlich jetzt alles Liebe, auch deiner Familie. Du hast Familie, gell?
Ja, danke.
Die werden jetzt auf dich warten, weil du erst nach Hause gekommen bist.
Das ist kein Problem. Die unterstützen mich so liebevoll. Also das ist, okay, ich richte gerne die Grüße aus und ich danke für die Chance, dass wir sprechen konnten.
Ja, also ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Wir werden uns sicher wieder hören und wir werden wieder auf dich dazukommen.
Würde mich freuen, dass wir uns wieder hören.
Alles Liebe, gell?
Dankeschön,
danke
euch auch.
Einmal.
Danke.
Danke. Baba.
Ja, ich möchte mich auch ganz gerne nochmal bei dir, Sam, bedanken. Das war echt eine sehr aufregende Folge, auch für mich eine sehr interessante Folge. Das Thema an sich ist mir gar nicht so fremd, aber die Feinheiten, die Nuancen, das, was man eben nicht im Buch liest, also jetzt nicht in deinem Buch selber, sondern generell in Büchern liest, dass man nicht eben in den Medien konsumiert, sondern diese Kleinigkeiten. Was für mich am prägendsten ist, ist wirklich dieses, man ist dann für sie oder die Reise ist dann beendet, wenn man selber für sich entscheidet und nicht, wenn das biologisch oder wenn das so ist, dass das andere mental so wahrnehmen, sondern das ist wirklich für einen selber. Das finde ich super wichtig. Und ich finde auch, dass du sehr vieles gesagt hast, was gar nicht nur für transzendente Menschen gilt, sondern einfach generell. Ne, wir sind irgendwie alle in einer sehr globalen Welt, werden wir groß, oder gerade jetzt auch die Generation nach uns, die groß wird, die wird irgendwie mit so viel Verschiedenem konfrontiert, dass es gar nicht so einfach ist, glaube ich, immer bei sich zu bleiben und auf sich selbst zu hören. Und ich denke, auch wirklich im ganz ursprünglichen Sinne der Selbsthilfe hast du da ganz viele Ansätze heute uns mitgegeben. Und da möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön für sagen. Und ja, ich denke, das ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine ganz tolle Folge war. Vielen Dank.
Das hoffe ich. Ja, sehr gerne. Es ist mir eben auch ein Anliegen, darum auch die Vorträge in Schulen. Ich versuche den Schülern und jungen Menschen einfach mitzugeben, wie du gesagt hast, es geht hier nicht um Transgender oder es geht nicht um intergeschlechtlich oder um homosexuell. Es geht ja darum, dass jeder die das sein kann und darf, was er will. Und darum ist das auch ein bisschen so ein Mentoring-Geschichte. Also dieses Buch ist ja nicht nur für transidente Personen oder für Angehörige. Es geht zwar viel um Hormone, aber eben auch für normale Menschen, die halt vielleicht jetzt mit ihrem Hormone machen, einfach das aus uns, was wir sind. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und sie haben eine große Macht. Und den jungen Leuten ihm mitzugeben, es ist komplett egal, in welche Schublade ihr euch setzt oder ob ihr euch jetzt zu transident dazu zählt oder zu homosexuell, es ist egal. Ich sehe mich dann immer so als Mentor und als Coach und nicht jetzt als jemanden, der etwas erzählt über Transidentität. Es ist zwar mein Aufhänger, weil es meine persönliche Geschichte ist, aber ich glaube, im Hintergrund steckt diese Selbstliebe und diese Selbsthilfe. Und in Selbsthilfe steckt ja das auch drinnen. Ich versuche mir selbst zu helfen, dass ich dorthin komme, wo es für mich einfach, ich bin angekommen bei mir. Ja.
Das hört man auch aus jedem Satz bei dir.
Na Gott sei Dank. Bitte. Bin ich gleich glücklich drüber.
Gut, danke noch einmal. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles
ich
Liebe.
Auch, und ich hoffe, wir hören uns wieder mal und ich freue mich dann
sehr auf. Sehr gerne. Wir werden uns bestimmt mal was sehen.
Super, sehr gerne.
Alles gut. Danke.
Tschüss.
Ciao, Papa.
Ja. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich denke, das war jetzt eine ganz tolle Folge wieder. Und ja, wenn euch das gefallen hat und ihr noch keine andere Folge von der starken Stimme gehört habt, das sind jetzt schon einige Folgen online, hört gerne rein und wir bleiben am Ball. Es wird weiter spannende Themen rund um die Selbsthilfe in Österreich geben. Und wie gesagt, wie ich schon anfangs gesagt habe, wenn ihr euch dafür interessiert, was es vielleicht auch über die Staatsgrenzen hinaus in Deutschland gibt, was wir da von der BAG Selbsthilfe machen, ne, schaut einfach mal in die Kanäle rein. Und ansonsten freuen wir uns oder ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Tschüss und Servus.
Servus, Marius.